Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Ich habe heute den lieben Steffen Lohrer zu Besuch, wir wollen über das Bewusstsein sprechen und über Gelassenheit und noch so Sachen, die auch für junge Eltern total wichtig sind. Hallo, lieber Steffen.
Ja, hallo, liebe Franka. Ich freue mich, bei dir zu sein.
Gerne. Du bist Weisheitslehrer und Heiler, das habe ich noch vergessen. Und erzähl doch mal ganz kurz, wie du dazu gekommen bist, dass du jetzt sowas machst.
Ja, ich bin auch Unternehmer, komme also sehr aus dem wirtschaftlichen Umfeld und war dann eben mit einem Freund, der Krebs hatte, in Südamerika und dort hatten wir einen Heiler besucht. Tatsächlich war es so, dass mein Freund geheilt wurde und ich dann auf den Weg bin, um wirklich festzustellen, was denn wirklich die Ursache der Heilung war, ob es der Heiler war, ob es Placebo war, was ich eigentlich dachte, dass es einfach ein Placebo-Effekt ist, nur weil er es geglaubt hat, die Heilung geschehen ist. Aber nach meinen vielen Reisen in Ashrams und zu Mönchen und an viele andere Plätze weltweit, zu vielen, vielen Heilern, musste ich dann feststellen, dass ich selbst auch diese Qualität der Heilung habe. Und nicht nur ich, sondern alle, aber nur manche mehr, manche weniger. Mhm. Aber wir alle können heilen. Und nachdem ich das dann feststellte, war das immer auch ein Bestandteil in meinem Leben, das auszubauen. Diese Heilthemen, Heilfähigkeiten. Im Moment mache ich mit 5000 Menschen Heilmeditationen, jeden Mittwoch, jeden Sonntag für eine Viertelstunde. Und es ist eben schon unglaublich berührend, dass in der Vergangenheit passiert.
Mhm. Toll. Du hast auch so viele Stiftungen, so ist alles, du machst Stiftungen für Homöopathie und so, unterstützt so, das ist echt auch toll. Aber wir haben heute nicht so viel Zeit, deswegen müssen wir ein bisschen schnell zum Thema kommen. Wie entsteht denn das Bewusstsein bei einem Kind? Wann entsteht es? Und ja, erzähl noch mal davon ein bisschen.
Ja, gerne. Ja, Bewusstsein ist ein Begriff, der an vielen Stellen unterschiedlich definiert wird. Aber wenn ich jetzt mal von dem Selbstbewusstsein ausgehe, wann das Kind wirklich merkt, dass es getrennt ist von allen, dann ist das in der Regel zwischen 18 und 24 Monaten. Mhm. Vorher gibt es schon so Vermutungen, aber so richtig selbst erkennend braucht es einfach eine längere Zeit. Und in dem Moment, wenn das Kind erkennt, dass hier das Baby ist und da draußen die Eltern sind, dann startet auch das Ego, diese Persönlichkeit, sich zu bilden, indem die Persönlichkeit nämlich immer wieder Rückschlüsse zieht auf das, was die anderen machen, immer wieder in Vergleich geht, um dann festzustellen, aha, wenn der Sohn so ist, dann bin ich so und so. Das heißt, man vergleicht sich und der andere ist natürlich oftmals größer, besser, schneller, älter. Okay. Und durch die Vergleiche lerne ich mich erkennen. Und das, was die anderen sagen zu mir, sagt jemand, du bist schlecht, dann nehme ich das komplett in mich auf. Sagt jemand, wow, toll, was du hier schaffst, dann nehme ich das auch auf, aber sehr positiv. Und in der Phase ist das Gehirn sehr, sehr weich verdrahtet. Das heißt, kleine Dinge, die im Außen geschehen, können schon große Wirkung haben. Kinder in dem Alter lernen ja auch sehr, sehr schnell. Und von daher sollte man in dem Moment, wo das Kind sich selbst wahrnehmen kann, also spätestens, ich sag mal, 2-3 Jahre, sollte man sehr, sehr achtsam sein, was man dem Kind sagt, weil alles geht sehr, sehr schnell ins Unterbewusstsein, weil das Kind sich vergleicht.
Und das prägt dann das ganze Leben. Und genau deshalb wollte ich dieses Interview machen, weil das so wichtig ist, weil Eltern einfach schon so viel tun können, am Anfang des Lebens für das ganze Leben die Grundlagen wirklich zu legen.
Absolut, ja, weil... Ja. das Ganze nämlich nicht erst mit 2, 3 Jahren beginnt, sondern schon, wenn das Kind im Bauch ist, der Mutter, ist es schon unglaublich wichtig, diese Gedankenhygiene zu haben und zu schauen, was denke ich hier, wie gehe ich mit meinen Emotionen um. Durch die Nabelschnur ist das Baby ja selbst als Fötus komplett verbunden mit der Mutter. Mhm. Das bedeutet, dass jegliche Emotion, die die Mutter hat, um das 10-fache stärker beim Baby ankommt.
Ja.
Hormonausschüttung, alles, all das läuft auch zwischen Baby und Mutter und nicht nur in der Mutter. Der Organismus ist vorher schon zusammen.
Das ist eine Einheit
letztendlich. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass ich möglichst sogar schon vor der Schwangerschaft einfach mal nach innen schaue. Wie kann ich gelassener werden? Wie kann ich heilsame Emotionen leben? Und nicht die Emotionen wie Wut und Hass und Eifersucht und Neid, die dann immer wieder hochkommen, weil die sofort natürlich auch vom Baby aufgenommen werden.
Mhm.
Ja, also frühzeitig beginnen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und zu schauen, wie kann ich in meine innere Gelassenheit kommen? Und davon profitiert das Baby enorm.
Mhm. Hast du denn einen Tipp, weil es immer so leicht gesagt, komm in deine Gelassenheit. Wie macht man das?
Ja, es gibt viele Ansatzpunkte, um in Gelassenheit zu kommen. Letztendlich ist es völlig egal, was im Außen passiert. Innere Gelassenheit kann immer da sein, wenn man es möchte, wenn man gewisse Techniken anwendet, wenn man sich weiterentwickelt. Und Methoden dazu gibt es en masse, angefangen von Tai Chi, Qigong, über Yoga, über Meditation, was ich oft mit meinen Leuten mache. Das fährt das System sehr schnell runter. Dann kann man unterbewusste Glaubenssätze anschauen, damit arbeiten, weil die wiederum oftmals der Ansatzpunkt sind, warum wir reagieren, wenn andere Dinge unternehmen oder sagen oder tun. Weil wenn ich zum Beispiel den Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug und der Chef kritisiert mich, dann fällt das natürlich auf fruchtbaren Boden und ich reg mich auf oder mache mich klein und der Selbstwert geht zusammen. Von daher gilt es erstmal zu schauen, was sind meine unterbewussten Glaubenssätze? Habe ich das Gefühl, dass ich völlig okay bin, so wie ich bin, mit allen guten und schlechten Seiten? Oder ist da so ein innerer Kritiker, der immer wieder sagt, du bist nicht gut genug, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, bist wertlos, du darfst nicht glücklich sein und ich muss stark sein? Und all diese Dinge sind seit der frühen Kindheit im Unterbewusstsein. Und diese Dinge tragen wir im dicken Rucksack durch unser ganzes Leben durch.
Genau, und das geben wir eben weiter an unsere Kinder. Und je unterbewusster das ist, desto weniger bewusst uns das ist, desto mehr geben wir weiter. Und deswegen ist es so wichtig, das ins Bewusstsein zu holen und damit was zu machen. Ne?
Absolut. Das kann durch Coaching sein, das kann durch Therapie sein, durch Inner Child Work. Es gibt ganz schöne innere Kind-Seminare, wo man wirklich mal 4, 5 Tage am Stück damit arbeitet, was einen geprägt hat. Und letztendlich geht es dabei auch darum, welche Verletzungen in meinem Leben da waren. Und oftmals sind die auch verdrängt. In dem Moment, wo es schmerzhaft wird, ist der Schmerz in dem Moment ganz groß, aber wir möchten das nicht wieder erleben. Also bauen wir emotionale Schutzmauern um uns herum, damit wir nicht wieder verletzt werden, wie es früher mal war.
Ja.
Wir sind nicht frei, wir fließen nicht einfach so, wie wir mal als Einjähriger geflossen sind, weil da passieren Dinge und da ist man komplett offen und dann wird geweint und dann ist aber sofort wieder Ruhe, da wird nicht bewertet. Das ist der Hauptunterschied übrigens. Der Einjährige bewertet nicht, dass der andere schlecht ist und oder er selbst schlecht ist oder sie selbst schlecht ist, sondern Dinge passieren, Emotionen kommen und sind sofort aber auch wieder weg. Und später, wenn dann der Verstand beginnt, mit der Persönlichkeit immer mehr sich auszubauen, dann kommt der Vergleich mit anderen und dann kommt auch die Bewertung mit ins Spiel. Und die Bewertung ist der Schlüssel. Wenn ich dann anfange, andere zu bewerten, du hättest das nicht machen sollen, das war schlecht oder ich habe es vermasselt oder ich bin schuld. Das ist ja der Moment, wo dann Leiden letztendlich beginnt. Dann kommen nicht mehr nur noch Gefühle hoch und sind nach einer Minute wieder weg, sondern durch meinen Verstand dass ich dann nachtragend bin oder mir Vorwürfe mache, können diese negativen Gefühle teilweise Stunden oder tagelang bleiben. Bewertung. Und in dem Moment, wenn ich das erkenne, dass nur die Bewertung das Gefühl sehr lange im Körper hält, habe ich schon sehr viel gewonnen und kann auch viel auflösen.
Ja. Das ist schon der erste Schritt. Ne? Und wenn man nämlich als Eltern merkt, ja, ich habe diese Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug oder ich habe, ja, dann ist es so wichtig, dass man in dem Moment, wo es einem bewusst ist und man möchte das nicht seinem Kind weitergeben, wie kann man denn da aufmerksam oder was kann man denn, gibt es so wie Triggerpunkte, wo man sagt, jetzt, das ist es jetzt oder so irgendwie, dass man da besonders darauf achtet?
Letztendlich ist es wichtig, immer mal wieder sich selbst anzuschauen und zu überlegen, was zieht mich denn runter im Leben? Was zieht mir Energie? Was gibt mir Energie? Und wenn ich das ein bisschen beobachte, kann ich letztendlich auch was ändern, indem ich sage, okay, das, was mir Energie gibt, wie kann ich das verstärkt in mein Leben bringen? Und das, was mir Energie zieht, wie kann ich da mehr Energie rausnehmen, dass eben diese Dinge nicht mehr so in meinem Leben sind. Dazu bietet sich zum Beispiel ein Trigger-Tagebuch an, wo ich einfach nur mir 5 Fragen stelle zu Situationen, wo ich weiß, die haben mich gerade belastet. Das heißt, ich habe 1-2 Mal am Tag wie so ein Ritual. Die meisten machen es ja heute mit dem Handy und setzen sich zum Beispiel vor dem Abendessen oder nach dem Abendessen oder bevor sie von der Arbeit nach Hause gehen, setzen sich kurz hin und überlegen, was hat mir heute Energie gezogen? Was hat mich dazu gebracht, dass ich mich aufgeregt habe, dass ich gestresst war, dass ich genervt war, dass ich traurig war, dass ich wütend war? Und bei jedem Vorfall 5 Worte aufschreiben. Erste Frage, was war der Auslöser? Mein Chef sagte, dass meine Arbeit doch nicht so gut war. Zum Beispiel. Kritikchef würde dann dastehen. Dann 2. Frage, wie war mein Gefühl? Wut. Zum Beispiel. 3. Frage, wo im Körper? Solarplexus. 4. Frage, was waren die Gedanken dazu? Stimmt doch gar nicht, mein Chef hat Unrecht. Das wäre jetzt ein Gedanke gewesen. Und 5. Punkt, wie habe ich mich verhalten? Zum Beispiel rechtfertigt oder Rückzug, wie auch immer. Das Verhalten war alleine durch diese Beobachtung, wenn ich die 2, 3, 4 Wochen durchziehe, jeden Tag, werde ich 1, 2 oder 3 Haupttriggerpunkte finden, die mir immer wieder Energie ziehen. Es sind immer wieder die gleichen Trigger. Basierend auf all den Erlebnissen, die wir früher hatten. Weil wenn es irgendwann früher schmerzhaft war, dann haben wir da immer noch eine Wunde von früher. Und wenn ähnliche Situationen im Außen wieder auftreten, werden wir sofort in den Automatismus gezogen und reagieren immer wieder gleich.
Ja.
Man kann das tatsächlich auch sehen. Dann kommt vielleicht 2 Tage später die nächste Kritik vom Ehepartner und sofort wird man sehen, das ist ja eigentlich fast das Gleiche, was da abläuft, was da automatisch passiert. Auch wieder Rechtfertigung, auch wieder Wut, auch wieder Solarplexus. Und das Erkennen meiner Trigger, die mich im Außen runterziehen, ist die Hälfte der Heilung.
Wow, das ist so schön. Ich wünschte, ich hätte das eher gehabt, weil man natürlich immer wieder merkt, da war was und dann übergeht man das, ja, und dann toll. Ja, und das ist vielleicht die Möglichkeit, wenn man schwanger ist, ist man ja vor der Geburt zumindest, arbeitet man nicht mehr oder manche werden die ganze Zeit krankgeschrieben und dann ist das vielleicht eine Gelegenheit, sich darum zu kümmern, um dann den Boden zu schaffen, damit man das mit seinem Kind wirklich besser macht.
Absolut.
Das wäre doch, wenn das Ich aufwacht, also man ist ja oft, oder manchmal beobachtet man das, dass das Kind dann wirklich plötzlich sagt, ich bin ich oder so. Das ist wirklich manchmal richtig so ein Schwung. Mich würde mal interessieren, was ist denn der Unterschied zwischen dem Ich und dem Ego?
Auch da gibt es unglaublich viele Definitionen. Manche schreiben ich sogar groß, ICH, als ich, dass ich wirklich bin. Das Ich ist das, was wir wirklich sind. Das, was wir hinter all den Masken sind. Das Ego ist die Persönlichkeit, die sich im Laufe der Zeit immer mehr aufbaut. Und viele Sachen von außen übernimmt, viele Sachen glaubt und sich verschiedene Charakterstärken und Schwächen zuschreibt. Das ist das Ego. Das Ego ist aber nicht das, was Realität ist. Das Ego bildet sich erst ab dem zweiten Lebensjahr. War vorher gar nicht da. Das Ich war aber vorher schon da, selbst bei der Geburt, als reine Präsenz. Das ist Bewusstsein. In dem Sinne Bewusstsein, nicht Selbstbewusstsein, sondern Bewusstsein, das sich durch das Kind wahrnimmt, weil irgendetwas muss ja da sein, was die Dinge durch die Augen wahrnimmt, was die Töne hört, was schmeckt, was riecht. Da ist ja irgendetwas da, was das Ganze wahrnimmt. Und wir glauben, das ist vielleicht unser Gehirn oder die Persönlichkeit, aber sämtliche Forscher der Welt haben noch kein einziges Mal diese Persönlichkeit greifen, messen, erfassen können. Das ist eine illusionäre, gedachte Persönlichkeit, die sich einfach aufbaut. Da gibt es keine Stelle hier oben, das ist die Persönlichkeit im Gehirn, gibt es nicht. Einfach nur reines Sein. Und wenn man tiefer meditiert, wird man feststellen, dass das, was wir wirklich sind, dieses Ich, was wir wirklich sind, was auch schon vor dem zweiten Lebensjahr immer schon war, ist reines Bewusstsein, was einfach wahrnimmt, was hier passiert, durch diesen Körper-Geist-Mechanismus. Und das ist in kurzen Worten sehr schwer zu erklären, aber das ist diese universelle Energie, das ist diese göttliche Energie, das ist diese höchste Intelligenz, das ist dieses höchste Bewusstsein, das sind verschiedene Namen fürs Gleiche. Etwas, was durch diesen Körper hier wahrnehmen kann. Und vielleicht als abschließendes Beispiel dazu, um es ein bisschen besser zu greifen, weil Worte können es nie beschreiben. Es ist Bewusstsein und Bewusstsein ist formlos und deshalb nicht beschreibbar. Aber wenn jetzt jeder, der zuschaut, kurz die Augen zumacht, vielleicht machen wir es einfach als ganz kurze Übung, wenn jetzt jeder die Augen zu hat, dann gibt es jetzt vielleicht Geräusche durch den Rechner oder irgendwo im Raum. Wer nimmt diese Geräusche wahr? Zweite Frage, auch wenn noch keine Antwort gekommen ist, es gibt Gedanken. Zum Beispiel ein Gedanke daran, was man jetzt nach dem Interview tun muss. Vielleicht ein Gedanke an den nächsten Termin, vielleicht ein Gedanke über das, was ich gesagt habe. Wer nimmt diesen Gedanken wahr? Der Gedanke ist da, aber wer ist der Wahrnehmende des Gedankens? Bin ich der Gedanke? Und das Gefühl, ist das das Ich? Und bin ich immer noch da, wenn der Gedanke schon längst verschwunden ist? Die meisten werden feststellen, dass das Bewusstsein immer noch da ist, auch wenn kein Gedanke da ist. Dieses bewusste Fühlen, dass da eine Präsenz ist. Und das Gleiche mit Gefühlen. Wenn ich die Gefühle anschaue, die ich jetzt habe, Gelassenheit, Wut, Unruhe, was auch immer da ist, ist das, was wahrnimmt, immer noch da, wenn das Gefühl weg ist? Letztendlich, wenn man diese Übung länger macht, wird man erkennen, kann jetzt jeder die Augen gerne auch aufmachen, wenn man die Übung länger macht, wird man tatsächlich sehen, da ist etwas da, was bewusst ist. Nicht mit Worten greifbar, formlos. Und alles andere kommt und geht. Das heißt, Gedanken kommen und gehen aber wieder. Bewusstsein ist immer noch da. Ein Gefühl kommt und geht aber wieder. Bewusstsein ist immer noch da. Geräusch kommt und geht wieder. Bewusstsein ist immer noch da. Etwas ist da, was wir nicht zuschreiben können, nicht definieren können, was aber immer da ist. Immer, im Hintergrund, immer da. Etwas, was bewusst wahrnimmt. Und das ist, was wir wirklich sind, das richtige Ich. Und alles andere ist ein gefühltes, gedachtes Ich. Wie gut wir sind, wie schlecht wir sind und all diese Dinge. Und je tiefer man meditiert, je mehr man in Gelassenheit kommt, je mehr man mit sich selbst sich beschäftigt, je mehr man in Stille kommt, desto mehr verbindet man sich mit diesem wahren Ich, mit diesem reinen göttlichen Bewusstsein, mit dieser höchsten Intelligenz in uns drin. Das reine Bewusstsein, was einfach nur wahrnimmt. Und dann sind wir letztendlich wie das Auge im Tornado. Alles darf sich im Außen drehen, Gedanken kommen, Gefühle kommen, gehen aber auch alle wieder. Und das Bewusstsein, aus dem wahrgenommen wird, ist völlig unberührt, völlige Stille. Das ist das, wenn man zum Beispiel Mönche sieht in tibetischen Klöstern oder in christlichen Klöstern. Sie haben so eine innere Ruhe und Stille, weil sie verankert sind in dem, was sie sind.
Und was ist jetzt das, also das Kind bringt das Ich praktisch schon mit und das, was dann erwacht, ist das Ego, also nicht das Ich. Das, was mit zwei Jahren dann erwacht, ist das Ego.
Das Ich war schon immer da, genau. Mhm. Und dieses Bewusstsein des Kindes. Das Kind nimmt ja auch bewusst Dinge im Außen wahr. Da gibt es ja einen Wahrnehmenden, der jetzt vielleicht Licht sieht oder Wärme oder Kälte. Und dann sofort reagiert der Körper. Nach dem Wahrnehmen kommt eine Reaktion. Also das Ich selbst ist schon da. Und das Ego, die gedachte Persönlichkeit, kreiert das Kind erst mit 2, 3 Jahren.
Und wenn jetzt Eltern merken, dass, oder was können denn Eltern tun, wenn das Kind sich vergleicht, oder inwiefern können die Eltern darauf einwirken, dass das Kind sich eben nicht negativ vergleicht, also dass es nicht dann in diese Rolle reinrutscht, ich bin nicht so gut wie die anderen, was kann man da machen?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt als Eltern, dass man erkennt, dass jedes Wort, jede Reaktion auch wie ein Schwamm vom Kind aufgesaugt wird. Ja. Und das Kind vergleicht immer. Also man kann man nicht viel gegen machen. Das, in dem Alter beginnt man einfach, die Welt zu entdecken durch Vergleichen. Das ist auch nicht schlimm. Aber in dem jungen Alter ist es so unglaublich wichtig, dass eine sichere Bindung für das Kind da ist. Mhm. Es gibt verschiedene Bindungsstile. Und in dem Moment, wenn das Kind erkennt, dass jemand da ist, wenn es Bedürfnisse hat, wenn es schreit, wenn es was braucht, dann fühlt es sich sicher, fühlt es sich geborgen. Und dann entwickelt es eine sehr runde Persönlichkeit an der Stelle. Mhm. Wenn allerdings die Bindung in der Kindheit ambivalent ist, zum Beispiel, dann wird das Kind später bei anderen Bindungen auch immer ähnliche Probleme haben. Ambivalent heißt zum Beispiel, dass Mutter oder Vater Alkoholiker ist. Und in dem Moment, wenn das Kind nach Hause kommt, dann spürt es instinktiv schon, aha, wie ist das Elternteil gerade drauf? Ist es eher weich drauf oder cholerisch oder wieder was getrunken? Dann ist die Energie ganz anders. Wenn das Kind also nicht wirklich eine sichere,
verlässliche Bindung
hat, dass es genau sieht, aha, wenn ich das mache, ist die Reaktion. Wenn ich das mache, ist die Reaktion. Das wäre auch ein Teil Sicherheit an der Stelle. Aber sich das immer ändert, ganz unabhängig, wie das Kind ist. Das Kind ist happy und plötzlich schreit der Vater. Ja. Das Kind kommt traurig nach Hause und eine ganz andere Reaktion. Also wenn die Reaktionen nicht vorhersehbar sind, dann ist es eine ambivalente Bindung. Und das ist auch bei allen anderen Partnern, die man später hat, immer mit dem Hintergrund, dass man nicht vertraut, dass man vorsichtig ist und immer wieder erwartet, dass der andere sich jetzt anders verhält oder gegen uns ist. Und von daher das Beste, was Eltern tun können, ist eine sichere Bindung aufbauen, da zu sein fürs Kind, aber auch Grenzen.
Auf die Bedürfnisse wirklich eingehen, aber auch Grenzen, das ist total
wichtig. Aber auch Grenzen, genau. Ja. Das Kind lernt durch Grenzen. Bei Geburt ist es ohne Grenzen, aber in der sozialen Welt, in der wir sind, braucht es auch ein bisschen Grenzen. Sonst ist das Leben hier nicht ganz so einfach. Also von daher so dieses Grenzen setzen, aber nicht gegen das Kind wirklich persönlich werden. Also du kannst, wenn du sagst, du bist ein Versager, dann ist es so tief im Unterbewusstsein drin. Ja. Und was ganz anderes, wie wenn du sagst, du hast bei dem, was du gerade gemacht hast, versagt.
Das ist eine einfache Sache, die man sich wirklich angewöhnen kann, dass man nicht sagt, du bist aber böse oder du bist aber ein Tollpatsch zum Beispiel, sondern dass man sagt, das, was du jetzt gemacht hast, das war nicht gut, aber du bist immer noch genauso gut wie du, ne? Das ist das Wichtige.
Du bist wertvoll, du bist okay, wie du bist. Aber das, was du da gemacht hast, selbst das Wort Versager würde ich nie nehmen, aber das, was du da gemacht hast, hat mir nicht gefallen oder das hat mir wehgetan
oder dem anderen mich
irritiert und mein Bedürfnis ist so und so. Also weniger immer diese Du-Form, du bist schlecht und du kannst es nicht, du schaffst es nicht, das verankert sich und später im Job hat das Kind immer wieder das Gefühl, dass es das nicht kann oder nicht schafft.
Aber auch zum Beispiel, wenn ein Kind, also wenn die Kleinen anfangen, auf dem anderen einzuhauen, das machen die, weil sie einfach gar keinen, die haben ja noch kein Empathiegefühl. Also die wissen ja nicht, dass dem anderen das wehtut, dass man dann sagt, das tut dem anderen weh und nicht, du bist jetzt böse oder so irgend sowas, ne? Sondern dass man das dabei lässt, ja. Es ist aber ja auch nicht gut, wenn man das Kind so überhöht, ne? Wenn man immer sagt, alles ist super toll, was du machst, das ist ja auch wiederum nicht gut. Da tendieren manche nämlich auch hin, dass die ihr Kind immer loben und immer so. Und Lob ist ja auch eine Art von nicht ernst nehmen oder wie, das kannst du bestimmt besser sagen, dass man, wenn man immer nur lobt und immer nur, das macht ja auch was, was nicht keine gute Entwicklung ist.
Ja, also auf jeden Fall sollten die positiven Dinge weit überwiegen den negativen. Also natürlich kann man oft loben und sagen, das hast du gut gemacht, das hast du fein gemacht, aber man sollte auch immer wieder authentisch bleiben und nicht das Kind loben für Dinge, die einfach nur gesagt werden, damit das Kind sich jetzt gut fühlt. Von daher, es muss eine gewisse Balance da sein, dass man auch mal tatsächlich klar sagt, dass finde ich jetzt vielleicht nicht so passend, was du da gemacht hast. Damit es so ein bisschen auch Grenzen, damit es seine Entwicklung hat, sehr weite Entwicklung, aber auch mal Grenzen hat an der Stelle. Um zu schauen, um zu lernen, wie man sich in so einer sozialen Welt auch verhält und wie man auch mit anderen Menschen umgeht. Das ist auch wichtig. Aber das Vorbild, die Vorbildfunktion ist die wichtigste Funktion. Das Kind nimmt so viel auf, gerade von 1 bis 6, nimmt es so viel auf von den Erwachsenen. Jede Regung im Gesicht, jedes Zucken, alles wird genau gescannt und aufgenommen. Und wenn jemand zur Tür reinkommt und die Mami lächelt, dann hat das Kind auch schon mit ein gutes Gefühl dabei. Okay, wenn der reinkommt, lächeln, alles ist gut, entspannt. So im Unterbewusstsein.
Ja.
Also das Kind nimmt so
es viel orientiert auf. Sich unheimlich an den Erwachsenen. Ja.
Genau. Deshalb, selbst wenn man glaubt, das Kind sitzt nur in der Ecke, aber beim Streitgespräch bekommt das Kind die gleiche Energie ab. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben. Und wenn es dann tatsächlich mal zur Diskussion oder Streit kommt, lieber ins Nachbarzimmer gehen.
Genau, das ist auch ein guter Tipp, dass man nicht vor dem Kind streitet. Also passiert manchmal, aber dass man sich das immer wieder ins Bewusstsein holt, dass das Kind wirklich alles mitnimmt, alles aufsaugt und alles einbaut in seine Persönlichkeit und in sein Bewusstsein, ja, und dann wirkt es einfach fort.
Ganz genau.
Ja.
Ja, und je früher die Eltern damit anfangen, mit sich selbst zu arbeiten, desto schöner wird das Kind seine ganze Kindheit und Jugend verbringen und desto tiefer ist die Prägung fürs Kind, für später selbst in Liebe zu sein und wirklich in seiner Kraft zu sein.
Ja, und was man am Anfang richtig macht, müssen die Kinder später nicht als Erwachsene mühsam sich wieder erarbeiten. Deswegen ist das eine sehr dankbare Aufgabe, die man da hat. Wenn man das richtig macht, dann stärkt man das Kind so sehr, dass es einfach im Leben ganz viel dafür mitnehmen kann.
Genau.
Ja. Ach du, deine Zeit ist um, ich weiß. Fällt dir noch was ein, schnell, was du sagen möchtest?
Ja, dass wirklich jeder lernen kann, diese innere Gelassenheit aufzubauen mit so vielen unterschiedlichen Methoden. Und das viel, viel mehr aus der Kindheit uns geprägt hat. Und dass es nichts bringt, die Eltern dafür dann verantwortlich zu machen, dass man dann überlegt, ich habe jetzt die Charaktereigenschaften, weil meine Eltern so schlimm waren. sie konnten es, und das habe ich später erst gelernt, sie konnten oftmals auch nichts dafür. Man hat damals nicht so viele Bücher gehabt zur Erziehung von Kindern und also zumindest bei meinen Eltern war es so, sondern man hat von seinen Eltern gelernt, die waren noch viel radikaler in der Erziehung. Und ich habe gemerkt, dass sie es nicht anders konnten. Sie haben ihr Bestes gegeben, auch wenn es für mich manchmal schmerzhaft war. Aber sie haben ihr Bestes gegeben. Und das anzuerkennen ist auch ein wichtiger Punkt. Vielleicht das als Abschluss. Und das merkt man, wenn man dann selbst Kinder hat, dass man manchmal reagiert, nicht aus dem Verstand heraus, sondern dann ist alles zu viel, Job zu viel, Partner zu viel, dann schreit das Kind noch und dann rutscht einem vielleicht auch mal ein Schimpfwort raus. Man sieht, es ist nicht ganz so einfach, wie man es mal gedacht hat, immer in dieser Ruhe zu bleiben.
Ja, und sich dann nicht zu verurteilen in dem Moment, sondern lieber in den Momenten, wo es wieder normal ist, dann wieder sich darauf zu besinnen, das aufzuarbeiten und vielleicht eben eine Routine zu entwickeln, in den Wald zu gehen oder Meditation oder irgendwas, um damit umgehen zu lernen. Ne?
Genau so. Und ich habe auf meiner Webseite unter Mediathek Infopakete ganz viele mögliche Downloads zu Themen wie Trigger transformieren oder Glaubenssätze oder Depression, Gelassenheit. Das sind ganz viele Sachen zum Runterladen. Habe auch ganz viele YouTube-Videos.
Genau, du hast einen YouTube-Kanal, wunderbar. Da kann man so viel rausnehmen, wirklich. Das ist echt toll. Wenn man
zu jedem Thema. Da auch gerne eingeladen zur Heilmeditation, die Menschen. Das beruhigt ungemein und heilt auch sehr viel. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Ne, da kann man einfach dazukommen zu deinen Heilmeditationen, Mittwoch und Sonntag, glaube ich. Ne?
Über die Webseite einfach anmelden. Ja. Alles kostet.
Einfach mal reinschnuppern, ja. Gut.
Okay, Franka.
Ganz lieben Dank, lieber Steffen. Alles war kurz, aber prägnant und wertvoll. Dankeschön.
Danke.